Christopher, gerade die Ausbringung und Bearbeitung von Saatgut, das klingt oft so simpel. Ich glaube, viele von uns haben einfach ein falsches Bild davon, ist aber inzwischen hochtechnologisch. Kannst du uns mal ein bisschen Insights geben, wie funktioniert das heutzutage? Was sind da die Herausforderungen?
Gerne, also erstmal herzlich willkommen bei Wintersteiger. Mein Name ist Christopher Schiehauer, ich bin der Geschäftsführer von Wintersteiger Siedmech. Bin jetzt 8 Jahre im Unternehmen. Und die Frage finde ich super, weil vor 8 Jahren war das für mich auch ein sozusagen neues Land und neues Thema. Also ich bin eigentlich gekommen als Nicht-Landwirt ins Unternehmen mit Automatisierungshintergrund, habe betriebswirtschaftliche Ausbildung und hatte Elektrotechnik besucht. Und für mich war Landtechnik spannend. Das ist der Grund, warum es mich zur Wintersteiger gezogen hat. Aber ich habe viel gelernt die letzten 8 Jahre. Und das Thema Aussaaternte ist eigentlich unser Hauptmetier und im Spezifischen die Pflanzenzüchtung. Jetzt ist der Begriff Pflanzenzüchtung vermutlich auch kein Begriff. Also um es einfach kurz zu umreißen, es geht darum, dass unser Kunde Forscher und Entwickler für Saatgut ist und er sucht quasi Merkmale aus unterschiedlichen genetischen Material, also aus unterschiedlichen Sorten und versucht, das Optimum der Pflanze zu züchten. Und dafür bietet Wintersteiger Siedmech die kompletten Produktlösungen an, von der Aussaat, Sämaschine bis zur Ernte, Parzellenmähdrescher nennt man das dann das Produkt, Software für die Datenanalyse, Drohnen, wo die Pflanzen im Wachstum bewertet werden, bis hin zur Analyse im Labor. Da gibt es spezielle Geräte, wo die Feuchtigkeit, das Gewicht des Saatguts gemessen werden. Und all diese Daten werden am Ende des Tages dann nach einem Jahreszyklus gesammelt und dann wird entschieden, welche Sorte wird weiterentwickelt und welche Sorte hat sich nicht gut entwickelt.
Also das heißt, diese Züchtung ist immer mehr datengetrieben, immer mehr digital geworden, weil ich als Nicht-Agrartechniker stelle mir ja vor, früher, ich habe eine Züchtung gemacht, habe die mal ausgebracht und habe mir nach 1, 2 Jahren angeschaut, ob es funktioniert oder nicht.
Also es wird laufend getrackt. Also es
Okay.
ist der Prozess, geht das ganze Jahr und die Daten werden laufend gesammelt. Das ist eigentlich das Spannende in unserem Prozess. Die klassische Landwirtschaft bekommt ihr das Saatgut, bringt sie ins Feld, dann gibt es einen Pflanzenschutz und irgendwann ist das Saatgut abgereift und dann wird es geerntet, dann wird es verarbeitet zu Brot, Mehl, was auch immer, so wie es wir heute halt dann konsumieren. In der Züchtung wird permanent werden Daten gesammelt. Und das ist eigentlich das Spannende oder auch unsere Herausforderung für die Zukunft, dass Stand der Technik, wenn man so will, wird immer noch sehr gern mit Excel-Daten herumgeschaufelt und händisch Daten irgendwie eben gesammelt. Beispiel eben, wie ich vorher gesagt habe, die Pflanzen, das Wachstum der Pflanze wird bonitiert, nennt man das, also bewertet. Da gehen Menschen durch die Felder und haben dann entweder Tablets oder sogar Handzettel, wenn es noch klassisch ist, wo die quasi die Farbe der Blätter oder eben auch das Wachstum, die Höhe der Pflanzen bewerten. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, da kann man einiges an Fehler machen. Und unser Job ist eigentlich, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, diese Fehlerquellen zu minimieren, die Kunden zu unterstützen im Sinne vom Datenmanagement über den gesamten Prozess bis hin zu dem Erntegut, möglichst genaue Daten zu sammeln, damit dann die Entscheidung, die der Züchter trifft, möglichst genau ist, um eben diese Fehlerquelle zu reduzieren, um den Kunden bestmöglich zu unterstützen mit automatisierten Lösungen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Innovation gebracht vor 1,5 Jahren, wo wir im Labor einen Komplettprozess durchautomatisieren, wo das Saatgut in einer Maschine behandelt, abgezählt, abgepackt wird und dann auch die Sämaschine vollautomatisch im Feld fährt. Sprich, es sitzt nur mehr ein Bediener im Traktor und die Sämaschine hinten bringt das Saatgut aus. Das heißt, wir brauchen niemanden mehr hinten auf der Maschine dazu zwingen, dass er bei Wind und Wetter diese Maschine hinten beschickt mit den Tüten. Und damit haben wir wieder einen Vorteil geschaffen für den Kunden. Fehlerquelle minimiert und geht auch darum, ergonomische Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht jetzt nicht wirklich darum, Automatisierung hat immer den schlechten Ruf, man will Arbeitskräfte reduzieren, Geld sparen. Das ist am Ende des Tages unsere Ambition, einfach auch ergonomische Arbeitsplätze zu schaffen und den Kunden in der Effizienz zu helfen, also über den Wertschöpfungsprozess unserer Kunden für Effizienz zu sorgen.
Das klingt hochspannend, da gehen wir gleich weiter drauf ein. Stell dir du mal ganz kurz vor, du hast gesagt, du bist als Nicht-Agrartechniker oder ohne Agrarhintergrund hierher gekommen. Warum und wie war das, in diese Branche sich einzuarbeiten?
Ja, sehr spannend. Also ich habe Wintersteiger gekannt, eigentlich von unserem Sportsbereich, von den Skischleifmaschinen. Bin leidenschaftlicher Wintersportler, da kennt man Wintersteiger eigentlich. Aber mir war nicht bewusst, dass Wintersteiger eigentlich im Ursprung aus der Saatzucht kommt. Also das Startup von Wintersteiger, das ich leiten darf sozusagen, ist eben die Saatzucht. Das war der Ursprung von Wintersteiger. Den kannte ich nicht. Der wurde mir in den ersten Gesprächen vorgestellt. Und dann haben wir gedacht, ja, klingt spannend. Vor allem, man braucht jemanden, scheinbar war damals das Gespräch mit dem Vorstand, man braucht wen mit Automatisierungshintergrund. Ich war vor Wintersteiger 11 Jahre in einem großen Automatisierungsunternehmen in Linz tätig, habe dort viele internationale Projekte geleitet und Niederlassungen aufgebaut, habe da Erfahrung gesammelt im Vertrieb und im Business Development. Und das war scheinbar was, was Wintersteiger gesucht hat. Und ich glaube, das konnte ich die letzten Jahre ganz gut einbringen. Dahingehend, dass wir natürlich immer schon von der ersten Stunde bei Wintersteiger international tätig waren, weil Saatzucht ist eigentlich im weltweiten Markt zu Hause. Es gibt keine Hotspots in dem Sinn, wo gezüchtet wird, wo Saatguthersteller zentralisiert sind, sondern gezüchtet wird auf der ganzen Welt. Und von daher habe ich es sehr spannend gefunden, in diese Branche einzutauchen, wissentlich, dass ich eben keinen Agrartechnik-Hintergrund hatte. Der große Vorteil ist aber, muss ich sagen, ich habe extrem viel lernen dürfen durch Kollegen, durch Kunden im Unternehmen, bei Kundenbesuchen, weil der Vorteil einfach in dem Bereich, wir reden von einem extremen Nischenmarkt, die Kunden erzählen alles. Also man kann mit einem Kunden von Siedmech Wintersteiger über alles reden, man bekommt da tolle Vorträge vom Züchter, der erklärt den gesamten Prozess. Und das ist eigentlich auch ein Stück weit eben das Learning für mich persönlich, um in dieser Position auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wo geht die Reise hin? Wo ist die Zukunft? Andererseits ist es ein Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, für Wintersteiger, wie wir gewachsen sind die letzten Jahre, wirklich mit dem Kunden, diese Kundennähe auch sicherzustellen und zu verstehen, wie arbeiten die Kunden, wo können wir was verbessern, wo kann man gemeinsam an Lösungen arbeiten.
Genau da würde ich nämlich gerne einhaken, weil ihr baut hier am Standort ja Maschinen, die auf sehr spezielle Anforderungen der Kunden designt werden. Und ihr habt, wie du gerade gesagt hast, lokale, aber sehr regionale Anforderungen. Vor welche Herausforderungen stellt euch denn das?
Das sind riesige Herausforderungen, weil wir reden von, wie gesagt, Nischenmarkt. Also wir bauen eher hunderte Maschinen und nicht tausende. Jetzt kann man schon mal sich vorstellen, dass das produktionstechnisch von der Produktvielfalt, von dem, dass wir trotzdem eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe haben. Also wir fertigen und entwickeln eigentlich alles selbst, bis auf Elektronik, Hydraulik und Industriemotor. Wenn du nachher durch die Firma gehst, wirst du das sehen. Also wir haben eigene Blechfertigung, wir haben eigene CNC-Zentren, wir haben eigene Lackieranlage, Pulverbeschichtung und wir assemblen alle Produkte bei uns im Haus. Das ist einerseits ein großer Kundenvorteil, weil wir dadurch die Qualität sicherstellen. Also unsere Maschinen gehen dann nach Australien, nach USA, in die ganze Welt. Und wir können uns de facto natürlich nicht leisten, dass die Maschine in Australien dann nicht funktioniert. Das heißt, wir haben einen hohen Anspruch an eine Ausfertigungsqualität, dass die Maschine wirklich das tut, was der Kunde erwartet. Andererseits eben die große Herausforderung in dieser kleinen Stückzahl und in dieser Vielfalt. Das muss man sagen, der Züchtungsprozess, eben was unser Kunde mit den Maschinen tut, der ist de facto nicht standardisiert. Es gibt in Österreich Versuchsfelder, da braucht man eine Schnittbreite von 1,50 Meter. In Brasilien braucht man größere Schneidwerke mit 2,50 Meter. Das heißt, wir haben schon unterschiedliche Dimensionen und Optionen bei den Maschinen. Dann gibt es Anforderungen von anderen Kunden im Sinne der Sicherheit, die sagen, okay, ich brauche, wenn da jemand auf die Maschine raufgeht zum Service, die muss sicherheitstechnisch anders ausgestattet sein. Und all diese Dinge können wir natürlich sozusagen technisch entwickeln. Die Frage ist halt immer, wie viel davon kann man dann pro Jahr davon absetzen? Wie rechnet sich so eine Entwicklung? Ja. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und da sind wir, Gott sei Dank, gut in der Lage, das gut auszutarieren, mit den Kunden offen darüber zu diskutieren und letztlich dann eine wirtschaftlich, technisch gute Lösung zu finden.
Warum wir ja da sitzen, ist, ihr fertigt sehr viel regional, ihr könnt damit natürlich perfekt auf die Kundenwünsche eingehen, ist aber gerade oft in den letzten Jahren ja das Thema gewesen, dass Made in Austria jetzt nicht unbedingt leider so anerkannt worden ist, eben wir haben gute Leute, wir haben gute Ausbildungen, wir haben tolle Standards. Wie ist es denn für euch gerade Mitarbeiter finden, auch dieses Thema Made in Austria voranzubringen? Ich glaube, das ist ja doch in der Kern-DNA von Wintersteiger.
Absolut. Ja. Also wie gesagt, mit unserer Produktion hier am Standort sehen wir das jedes Mal, wenn wir einen Kunden zu uns da holen nach Österreich, dann sind die einfach extrem begeistert, weil die einfach sehen, wir haben eigentlich das Produkt wirklich selbst in der Hand. Und nicht nur jetzt sozusagen produktionstechnisch, aber eben auch entwicklungstechnisch. Das schafft Vertrauen, glaube ich. Also der Kunde vertraut dann wirklich auf Wintersteiger. Der Brand Wintersteiger ist wirklich weltweit anerkannt und etabliert. Und das Made in Austria ist für uns definitiv eine Herausforderung im Sinne, die richtigen Kompetenzen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Aber wir haben jedes Jahr eine gute Anzahl von Lehrlingen, die wirklich extrem engagiert durch die Schulungen und Programme durchgehen. Mhm. Und super Beispiele, wo sie Lehrlinge über mehrere Stationen entwickeln in Positionen, die dann Verantwortung übernehmen. Im Kundendienst zum Beispiel haben wir sehr viele Lehrlinge, die dann weltweit reisen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für Mitarbeiter, die sich dann weiterentwickeln wollen, die diese Chance als internationales Unternehmen auch nutzen, Erfahrung zu sammeln. Zum Beispiel schickt man jedes Jahr 2-3 Lehrlinge oder auch Schüler von der HTL aus Ried, geben wir die Möglichkeit, nach England für 4 Wochen in unsere Niederlassung zu gehen und dort einfach praktisch Erfahrung zu sammeln. Die dürfen dann mit zum Kunden reparieren, Maschinen servicieren dort gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, aber lernen natürlich dann Training on the Job Englisch und haben dort 4 Wochen die Möglichkeit, einfach wirklich das hautnah mitzuerleben, wie dort praxisnahe gearbeitet wird.
Das finde ich super, weil erstmal man zeigt, wie der echte Job aussieht. Und es ist natürlich gerade in jungen Jahren sensationell, wenn ich 4 Wochen lang unterwegs bin, regionale Gegebenheiten kennen und lernen, die jetzt nicht gerade Österreich sind.
Ist sicher eine gute Erfahrung, eine andere Erfahrung. Und wie gesagt, ist eine riesengroße Chance.
Okay. Jetzt, wir haben eingangs schon erwähnt, gerade in eurem Bereich ist sehr viel Digitalisierung auch mit dabei, sehr viel Automatisierung. Dafür baut sie ja auch die Produkte. Stell mal einen Vergleich an. Wir kennen Precision Farming, das sich sehr hochtechnologisch inzwischen anschaut. Viele kennen aber eher Automobilbranche aus dem Privatbereich. Wenn du vergleichst die Agrarbranche zum Automobilwesen, wo ist mehr Technologie drin? Wo ist technologisch vielleicht sogar mehr möglich?
Also ich glaube, technologisch hängt die Agrarbranche sicher nicht hinterher. Mhm. Also ich glaube, vom technologischen, von den Möglichkeiten, würde ich sagen, ist es ziemlich ebenbürtig. Mhm. Allerdings glaube ich eben, dass die Automotive-Industrie einfach aufgrund der Stückzahl alleine schon einfach viel weiter voraus ist. Und wie gesagt, jetzt wenn ich es runterbreche auf unsere Kunden, auf den Züchter, es gibt eine gewisse Skepsis, sagen wir so, diese neuen Technologien zu verifizieren, einfach zu überprüfen, zu sagen, funktioniert das wirklich so toll, ist es zuverlässig, dazu kommen unsere Produkte, haben einen relativ langen Lebenszyklus, Lebensdauer, wo man sagt, okay, wenn ich so eine Technologie investiere in eine Maschine, die ich dann 20 Jahre bediene und nutze, dann muss das einerseits state of the art sein, aber es muss auch was sein, was ich nicht jedes Jahr austausche oder wieder was neu dazu kaufen will. Von daher glaube ich, ist die Landtechnik ein Stück weit hinterher, dahingehend, dass wir es einfach mit eher konservativen Menschen zu tun haben, die das ganz strikt und auch konsequent hinterfragen und prüfen, ob die Technologie das Richtige ist. Was ja am Ende des Tages, glaube ich, gut ist, weil damit sind wir gefordert, das Hersteller es zu beweisen. Das sehen wir grundsätzlich positiv, weil es zwingt uns quasi einfach wirklich einen hohen Produktreifegrad in den Markt zu bringen.
Jetzt haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass natürlich momentan gerade bei diesen Versuchspflanzen oft sehr viel manuelle Tätigkeiten reingepackt werden. Ich muss beurteilen, wie ist die Pflanze, Farbe, Größe, was auch immer. Das kann ich heutzutage eben mit euch automatisieren. Warum ist da immer noch diese Zurückhaltung dann da?
Genau deswegen, ne? Weil die Leute sind skeptisch. Logischerweise, wir alle sind skeptisch. Alles, was neu ist, wird von uns einfach, glaube ich, einmal zuerst hinterfragt. Wie gut ist das? Wie genau funktioniert die Technologie? Und man will natürlich auch verstehen, was steckt dahinter. Ne? Also kein Mensch auf der Welt kauft gerne eine Blackbox, wo man nicht weiß, was steckt drinnen. Also jeder will es verstehen. Mhm. Jeder will wissen, wie funktioniert die Technik, aber man nicht im Detail heutzutage alles im Detail verstehen kann, schon gar nicht den Code von der Software. Aber ich glaube, der Anspruch ist eben, dass der Kunde sagt, okay, wie funktioniert das System und wie ist die normale manuelle Arbeit und wo trifft sie dann wirklich diese Technik mit der Realität, auch vom Prozess her. Mhm. Ich glaube, die große Herausforderung ist auch von den Kunden einerseits, das Vertrauen dann aufzubauen in diese Technik, die Zuverlässigkeit. Aber oftmals greift man natürlich auch in den Kundenprozess ein, wo der Kunde oder eben dann sich die Leute mitentwickeln oder den Prozess verändern und anpassen. Und Anpassungsfähigkeit, glaube ich, kann man generell sagen, ist jetzt nicht unbedingt die größte menschliche Stärke. Also jeder will irgendwo schauen, dass man seine Dinge so behält, wie sie sind und bewahrt. Und von da, glaube ich, ist ganz normal, dass wir als Unternehmen das unterstützen müssen und die Kunden dahin einfach hinführen. Und so, okay, die Technik funktioniert. Wie schaut euer heutiger Prozess aus? Wie wird gearbeitet? und wie können wir das schrittweise auf diese neue Technologie umstellen. Das macht spannend, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, der große Vorteil für uns in der Nische, dass wir einfach wirklich Kunden haben, die mit uns diesen Weg gehen und die da auch keine Geheimnisse haben und uns nichts vor, wie auch immer, sagen, das kann nicht funktionieren oder das geht nicht oder einfach wirklich offen mit uns über diese Prozessschritte auch diskutieren und uns zeigen, wie wird heute gearbeitet und uns die Möglichkeit geben, wie können wir diese Technologie überhaupt dann wirklich implementieren.
Jetzt seid ihr in einem Themenbereich tätig, der eine hohe Verantwortung mit sich trägt, weil genau diese Versuchspflanzen sollen ja in der Zukunft unser aller Nahrung absichern. Wir haben verändernde Klimathematiken auf der ganzen Welt, neue Herausforderungen. Wie bleibt es denn ihr auch up to date? Was sind so die Trends? Was sind so die nächsten Schritte gerade in dieser Entwicklung? Ich meine, wir wissen natürlich, KI wird irgendwann einmal Einzug halten oder wird schon ein großer Teil sein davon wahrscheinlich. Aber was kommt denn da noch? Oder wo entwickelt sie sich hin?
Also grundsätzlich haben wir, wie gesagt, wir haben sehr viel Kundenkontakt. Wir reden mit Kunden, wir haben zweimal im Jahr Veranstaltungen hier in Ried. Wir nennen das die Field and Expert Days. Da haben wir rund 300 Kunden aus aller Welt im Haus. Wir machen da Workshops, wir sprechen mit den Kunden über diese Trends, über die Anforderungen und versuchen das in unsere Unternehmensstrategien einzuarbeiten. Natürlich haben wir immer wieder auch diese Global Trends vor uns, du hast jetzt gesagt KI. Es gibt immer wieder die Frage, wie weit kann die KI zum Beispiel eben besser Pflanzen selektieren, als es der Züchter selbst kann. Da ist halt einfach das Thema immer, wie weit will man diese Technologie sich darauf verlassen und wie weit will man es trotzdem überprüfen und kontrollieren. Also keine Frage, KI wird definitiv kommen, auch in unserem Bereich. Wir haben da einige Projekte und Studien auch schon am Weg und mit einigen Partnerfirmen verifiziert. Ich glaube, was uns, wie wir damit umgehen, ist einfach, dass wir diese Dinge ausprobieren. Also in der Wintersteiger-DNA steckt dieser Pioniergeist, dieser Mut, diese Möglichkeiten zu nutzen. So sind wir groß geworden, so sind wir gewachsen und daraus haben sich auch unsere Divisionen entwickelt. Und das steckt immer noch in uns, dass wir einfach diese Möglichkeiten dann ausprobieren und für uns verifizieren und dann unmittelbar eben mit unseren Märkten abtesten und schauen, ist es was, was der Kunde annimmt, ist es was, was sich durchsetzen wird oder ist es vielleicht was, was ein Hype ist, aber vielleicht eben nicht sich durchsetzen wird. Und wir haben eben, glaube ich, schon einen Unternehmensgeist, dieses Versuchen, das Probieren und dieses Austesten und eben dann daraus Prototypen zu bauen und mit den Kunden zu testen, ist eine schöne Spielwiese für uns.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also langweilig wird in deinem Bereich euch sicherlich nicht werden.
Glaube nicht. Also wie gesagt, wir sind auf einem Weg in der Transformation, wenn man so will, vom klassischen Maschinenbauer wirklich in Richtung Lösungsanbieter angereichert um Automatisierung, Digitalisierung. Und da gibt es eine Menge an Technologien, die spannend sind. Also da rede ich nicht nur von Drohnen, die Bilder machen. Da rede ich von GPS-Daten, Wetterdaten, Bodendaten, Bodensensorik. Und eben die größte Herausforderung unserer Kunden, wie du gesagt hast, ist das Thema Klimawandel. Kann man stehen dazu, wie man will. Fakt ist, wir brauchen Sorten, die ja in 10, 20, 30 Jahren noch funktionieren. Und der Züchtungsprozess dauert 10 Jahre. Das heißt, die Züchter müssen 10 Jahre nach vorne denken und heute schon wissen, nicht nur, wie wird das Klima in 10 Jahren sein, sondern wie sind unsere Ernährungsgewohnheiten. Was konsumieren wir in 10 Jahren? Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass das Sojajoghurt im Regal quasi Standard ist? Das heißt, der Züchter muss sich überlegen, wo geht der Trend dorthin? Wie sind die Ernährungsgewohnheiten? Was wird konsumiert? Wie verändern sich ja international, global die Ernährungsgewohnheiten? Woher kommt das Saatgut? Das alles sind Anforderungen, die wir mit unseren Produkten auch unterstützen. Und wie gesagt, das ist auch der Anspruch, diese Effizienz nicht um des Automatisierungswillens, sondern wirklich einfach weltweit unsere Kunden dabei zu unterstützen, dass der Züchter sich auf den Kernprozess, nämlich das Züchten der Pflanzen, konzentrieren kann. Und wir bieten die Lösung, die technische Lösung dafür, die dann hoffentlich die besten Daten liefert.
Finde ich spannend. Vor allem, eben es spielen immer mehr Datenpunkte miteinander rein. Die Datenbasis wird immer wichtiger. Eben auch die Fehleranfälligkeit muss ja rauskommen. Gerade mit KI-Systemen, wir wissen alle, momentan noch nicht dort, wo man vielleicht bei so verantwortungsbewussten Tätigkeiten sein möchte. Also ihr habt da sicherlich noch etliches zu tun. Gibt es irgendein spezielles Projekt der letzten Monate, wo du sagst, auf das freust du dich speziell, wenn es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten live geht oder zum Kunden ausgeliefert wird?
Also Ein großes Projekt, ein großer Wurf war, wie gesagt, unsere letzte Innovation, das Smart Lab. Das ist, wie gesagt, die Anlage, die eine Kombination aus Vorbereitung von Saatgut, Weizen des Saatguts und dann das genaue Abzählen der Körner in Behälter. Und da greifen wir wirklich in den Kundenprozess ein, weil Stand der Technik oder heute wird es eben mit Tüten gemacht, wird das Saatgut abgezählt, wird händisch gebeizt, also sehr viele händische Schritte. Das Ganze in eine Maschine automatisiert verpackt, um wiederum eben die Effizienz zu steigern. Und dann geht dieser Behälter, den wir auch speziell entwickelt haben, auf eine Sämaschine, auf ein Magazin. Und dort wird dann automatisch beschickt, wie ich vorher erzählt habe, da sitzt dann nicht mehr wer im Traktor, der in der GPS-Spur fährt. Und da haben wir jetzt gerade wirklich schöne Aufträge bekommen aus Brasilien und auch in Deutschland ein erstes Referenzprojekt. Und auf das freue ich mich. Das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man dann diese Idee, die man von Anfang an miterlebt hat, das dann wirklich sieht, dass das beim Kunden ankommt, mit den Kunden dann auch spricht und die dann sagen, boah, das war eine gute Investition, das hat sich gelohnt. Es war vielleicht nicht gerade einfach am Anfang, weil wenn man so einen Prototypen zum Kunden bringt, dann weiß man hat immer Iterationsschleifen, man muss was nachbessern. Die Software passt vielleicht nicht von Beginn weg. Aber der Kunde am Ende des Tages bestätigt, dass es die richtige Idee war und geht dann eben diesen Weg auch mit, das Produkt zu verbessern. Und am Ende des Tages sozusagen ist er bereit, weiter zu investieren. Das ist eigentlich das Schönste, was man am Ende des Tages als Maschinenbauer oder als Lösungsanbieter sehen kann. Und auf das Projekt sind wir sehr stolz und da werden wir noch hoffentlich einige Kunden damit begeistern.
Ja, davon gehe ich aus. Eine letzte Frage noch hinsichtlich eurer Produkte. Jetzt seid ihr in einer Nischenbranche tätig. Wie schaut es denn bei euch aus mit Auflagen, mit Vorgaben, an die ihr euch halten müsst, wenn ihr eure Lösungen entwickelt? Sind die europaweit, weltweit aligned oder hat jedes Land seine eigenen Vorgaben? Wie ist denn das für euch?
Also einfach gesagt, das ist too much. Also es ist nicht nur Europa, sondern es ist weltweit einerseits unterschiedlich. Also wir haben es ja sozusagen, um Maschinen an den Mann zu bringen, oft auch mit Ausschreibungen zu tun. Mhm. Alleine die Ausschreibungskriterien sind extrem unterschiedlich in den Ländern. Also wie läuft der Ausschreibungsprozess? Welche Kriterien werden dort vorgegeben? Wie wird zur Ausschreibung dann letztlich auch entschieden? Und dann natürlich auch Regularien, nimm nur das leider mühsamste Thema, der Industriemotor. Also wir fallen sozusagen in die ganz normale Abgasnorm rein. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man nur hunderte Maschinen baut, aber wir haben 5 Varianten alleine vom Industriemotor, weil halt einfach in Amerika eine andere Abgasnorm gilt wie in Europa oder wie in Asien, dann wird es einfach wirtschaftlich spannend, solche Produkte dann zu entwickeln und zu bauen und die dann eben normgerecht an den Mann zu bringen und diese ganzen Anforderungen einzuhalten, ist spannend. Wir schaffen es, Gott sei Dank. Wir haben Gott sei Dank, und das ist auch wichtig für uns, gute Partner, Partnerfirmen, Lieferanten, die uns da gut unterstützen. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich aus meiner Sicht einfach gesagt too much, weil die Regularien definitiv nicht weniger werden. Also wenn man in Europa schaut, alle möglichen Themen, die da auf uns zukommen mit ESG und Co., macht uns das Geschäft sicher nicht leichter, wenngleich es grundsätzlich Sinn macht, also das stelle ich gar nicht in Frage. Aber es macht, wie gesagt, vor allem in kleineren Stückzahlen dann Produkte in den Markt zu bringen, ist sicher eine große Herausforderung.
Absolut. Jetzt hast du in unserer Vorbereitungsfragebogen angegeben, du hast ein außergewöhnliches Wissen zu einer Frage, was mich wirklich überrascht hat. Du hast geschrieben, Weizen hat 5-mal so viele Gene wie der Mensch. Ist es tatsächlich so?
Das ist Fakt, ja. Ich war selbst überrascht, wie die ersten Recherchen gemacht habe, wie ich bei Wintersteiger begonnen habe. Es ist eigentlich, oder wie bin ich auf die Frage gekommen? Es gibt ja immer, das sozusagen die klassische Züchtung ist ja, dass man quasi Vater, Mutter, Pflanze miteinander kreuzt und dann schaut, welche Genetik sich durchsetzt. Und wie ich bei Wintersteiger angefangen habe, war ja großartig in Diskussion, ob die Genschere sich auch in Europa durchsetzt oder überhaupt zugelassen wird. In Amerika war damals eben das Projekt aus einer Universität, das CRISPR, in den Medien, die Genschere, und ich habe dann einmal versucht zu recherchieren, wie viele Gene hat eigentlich das menschliche Genom, wie viele Marker hat der Weizen, und dann spannenderweise habe ich herausgefunden, dass der Weizen eigentlich viel komplexer ist als das menschliche Gen. Und jetzt ist eigentlich die Überleitung, warum wollte ich das wissen oder warum ist das ein relevanter Punkt, weil das beweist eigentlich, wie komplex die Aufgabe unserer Kunden ist. Das heißt, der muss eigentlich aus diesen vielen Genmarkern rausfinden, welche Eigenschaften will ich zukünftig in die nächste Generation der Pflanze züchten, um eben zum Beispiel eine klimafittere Pflanze zu züchten, die eben stressresistent ist, die mit Staunässe umgehen kann, die besser wächst, eben auch wenn längere Dürreperioden sind. Also diese Genmarker sind de facto dann eben relevant für unsere Kunden. Die suchen eigentlich die Nadel im Heuhaufen.
Ich meine, da weiß man auch, warum Züchter oder Forschende in dem Bereich einfach sehr gut ausgebildet sein müssen, wo du sehr viel Know-how brauchst und halt ein Fingerspitzengefühl, um hier voranzukommen.
Ja, also ich habe mal einen Vortrag bekommen von einem deutschen Züchter, einem sehr erfahrenen Züchter, der hat mir nach dem Vortrag dann erklärt, also man kann natürlich das ganze Wissen alles sammeln, oder, aber man sagt den Züchterkreisen, sie haben das im Auge. Also sie kennen ihre Pflanzen, ihre Kinder und die haben sozusagen aufgrund der Erfahrung, dass man weiß, okay, wie haben sich gewisse Sorten entwickelt, das sozusagen bei sich einfach abgespeichert und hat ein relativ gutes Auge eben, welche Pflanzen sind Kandidaten für eine Zulassung. Wie gesagt, so ein Prozess dauert 10 Jahre. Also man begleitet die Pflanze über 10 Jahre, 10 Generationen. Und erst dann wird sie zugelassen und man hat eigentlich keine Garantie, dass diese Pflanze dann wirklich auch freigegeben und zugelassen wird.
Also es ist wirklich noch sehr viel Handwerk eigentlich so mit dabei. Und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen die Zurückhaltung zur Automatisierung, Digitalisierung, die euch dann in dem Projekt vielleicht...
Ja, logischerweise, ne? Weil ja, wenn man einfach da viel Handarbeit im Prozess drinnen hat und sich extrem mit der Materie einfach täglich beschäftigt, wir reden ja davon, die Kunden gehen jeden Tag aufs Feld, die Züchter sind live dabei bei Aussaat, bei Ernte, das Saatgut wird dann ins Labor gebracht, wird händisch weiterverarbeitet, wird analysiert, also das ist ja, wie gesagt, das ist das Material, mit dem die täglich zu tun haben, und da will man einfach Sorge tragen, dass das nicht irgendwie analytisch über den Kamm geschoren wird und irgendwelche Daten dann, irgendwelche Statistiken, irgendwelche KI-Modelle einfach dann mutwillig darüber hinweg entscheiden, welches Material das Richtige ist.
Absolut nachvollziehbar. Wenn wir jetzt im Dezember diesen Jahres nochmal zusammensitzen hier mit einem Kaffee, einem Glasl Sekt, was muss denn für dich persönlich oder beruflich passieren, dass du sagst, dieses Jahr 2025 endet positiv?
Puh, da muss ja noch einiges tun. Wie wir wissen, hat sich in den letzten Monaten in den USA einiges getan. Spannendes Thema. Was sie tun muss, glaube ich, ist einfach, dass wir unternehmerisch uns stabilisieren und weiter wachsen. Wir haben Wachstumspläne bei Wintersteiger. Wir haben, wie gesagt, ein großes Event heuer und auf das freue ich mich schon, unsere vielen Expertise. Wenn die gut gelaufen sind, wenn da die Kunden glücklich nach Hause fahren und fliegen, ist einiges geschehen heuer, wenn die neuen Produkte im Markt etabliert sind, wenn die Anlage in Brasilien gut läuft und wir am Ende des Tages dann im Dezember sagen, das Jahr haben wir gut gemeistert, die Produkte sind gut angekommen, wir kriegen ein gutes Kundenfeedback und die Weltwirtschaft hat sich ein Stück weit wieder normalisiert, sagen wir so. Ich glaube, dann stoßen wir an mit einem Glas Sekt und dann ist für mich das Jahr gut abgeschlossen.
Ich glaube, mit den Wünschen stehst du nicht alleine da. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input, hat mega viel Spaß gemacht, war hochinteressant mal zu hören in dieser Nischenbranche, was sich tut und worauf man momentan das Augenmerk einfach legen muss. Vielen herzlichen Dank.
Ich sage danke für den Besuch.
Gerne.